Wozu Theologie? Fragt die zentrale Ringvorlesung im laufenden Wintersemester. In diesem Rahmen war gestern Abend Professor Dr. Volker Gerhardt aus Berlin zu Gast. Er sprach über das Göttliche als innere Form. Hören Sie nun seinen Vortrag in voller Länge.
Liebe Frau Axbiskala, ich danke Ihnen sehr herzlich für die freundliche Begrüßung, auch Herrn Kollegen Ringleben, für die Einladung, und ich fühle mich sehr geehrt, in diesem Raum sprechen zu dürfen und freue mich auch, dass Albrecht Schöne zu den Zuhörern gehört und möchte auch Konrad Kramer sehr herzlich begrüßen. Ich werde 10 Punkte vortragen, meine Damen und Herren, und etwas anders als angekündigt das Thema der inneren Form ganz ans Ende stellen. Ich hoffe aber, Sie sehen, dass ich in meinen Überlegungen in 10 Punkten mich darauf zubewegt habe. Erstens, eine Begegnung am Rande. Ende Oktober war ich auf einer Kommissionssitzung im Gartenhaus dieser Akademie. Bevor die Beratung begann, stand ich vor dem Plakat der Pinnwand mit der Ankündigung dieser Vorlesungsreihe, in der ich jetzt zu Ihnen sprechen darf. Ein nach mir eingetroffenes Kommissionsmitglied trat hinzu, las die das Plakat dominierende Frage, wozu Theologie, und setzte sogleich zu einem bissigen Kommentar an, der, wie ich es im Gespür hatte, auf eine vernichtende Gegenfrage hinauslief. Vielleicht hatte er wozu, wozu auf der Zunge, vielleicht auch wozu seine Zeit verschwenden, vielleicht auch was gibt es denn hier zu fragen. Über die religiöse Einstellung des Kollegen weiß ich nichts, aber ich war sicher, dass es ihm lächerlich erschien, in der angekündigten Form nach dem Sinn der Theologie zu fragen. Doch der Kollege schluckte seine bissige Bemerkung herunter. Inzwischen nämlich hatte er meinen Namen auf dem Plakat entdeckt. Sie sind ja auch dabei, da sage ich nichts mehr. Wir lachten. Ich bat ihn, sich keinen Zwang anzutun und ohne Rücksicht auf mich zu äußern, was er denkt. Doch er zog es augenzwinkernd vor, vielsagend zu schweigen. Der geschätzte Kollege gehört zu den herausragenden Repräsentanten der deutschen Wissenschaft. Er genießt großes internationales Renommee, ist kein Naturwissenschaftler und vermag höchst sensibel mit kulturellen Phänomenen umzugehen. Es käme ihm gewiss nicht in den Sinn, über Gott oder die Theologie so zu urteilen, wie wir das etwa von Richard Dawkins kennen. Sein Spott, wenn er denn wirklich so gemeint war, wie ich es schon zu hören glaubte, könnte sich allein auf die Zumutung des Titels bezogen haben. In der Tat, wer ernsthaft zweifelt, ob es die Theologie noch geben soll, der gibt sich mit der Kinderfrage nach dem Wozu gar nicht mehr ab. Wer aber von der Notwendigkeit der Theologie überzeugt ist, der lässt sich, so meine ich jedenfalls, auf eine so simple Frage gar nicht erst ein. Was würden wir von jemandem denken, der glaubt, mit der Frage, wozu Politik oder wozu Kunst oder Gesundheit, wozu, einen Denkanstoß geben zu können. Die Dinge sind viel zu komplex, um sie über den Leisten einer einzigen Frage zu schlagen. Es gibt die Theologie seit mehreren tausend Jahren. In sie sind so viele Leistungen und Erwartungen eingegangen. Sie ruht auf so vielen Bedingungen auf, besteht aus zahllosen Traditionen und dient so vielen Zielen, dass es schon ein Missverständnis wäre, sie durch ein solitäres Dazu und damit durch einen dominieren, durch einen einzigen dominierenden Sinn rechtfertigen zu wollen. Zweitens, die Komplexität der theologischen Frage. Eine Wozu-Frage, die sich auf eine menschliche Einrichtung bezieht, ist in der Regel mit der Unterstellung verbunden, dass die Institution verzichtbar ist, wenn eine befriedigende Antwort ausbleibt. Für den Fall müssten die theologischen Fakultäten weiter schrumpfen und schließlich geschlossen werden, nur weil es den Menschen heute schwerfällt, sich vorzustellen, welche Form von Wissenschaft hier betrieben wird. Wenn Gott tot ist, wie eine inzwischen weit verbreitete Meinung meint, braucht man auch keine Wissenschaft mehr, die sich mit der erledigten Sache befasst. Dass von dem toten Gott gleichwohl unablässig gesprochen wird und sich nicht wenige bis heute mit ihrem Atheismus wichtig machen, scheint die Theologie gar nicht mehr zu betreffen. Doch das ist ein gravierender Irrtum. Jedenfalls weiß Nietzsches Narr, der den Tod Gottes verkündet, genau, dass dem Menschen mit Gott nicht etwa ein außerweltliches Wesen, sondern die Welt selbst verloren geht. Die Erde hat sich von der Sonne losgekettet, das Meer ist ausgetrunken und der Mensch weiß noch nicht einmal mehr, wo oben und unten ist, wenn Gott tot ist. Tatsächlich kann man aus dem Umstand, dass heute in vielfältigen Derivat- und Surrogatfunktionen von Gott die Rede ist und seine behauptete Nicht-Existenz bei vielen eine größere Begeisterung erzeugt, als das geglaubte Dasein je vermöchte, die umgekehrte Konsequenz ziehen und sagen, dass nun die Theologie erst recht benötigt wird. Denn nur eine professionelle Theologie gibt die Gewähr, dass die Irritation und Faszination im bloßen Reden über Gott sowie über Erleuchtung, Aura, Geheimnis, Plötzlichkeit, Ekstase, Entfremdung oder tiefere Bedeutung angemessen behandelt werden kann. Die Literatur- und Kulturwissenschaften jedenfalls sind nicht in der Lage, die Zentralkategorien, in denen sich die angeblich säkulare Kunst selbst heilig spricht, allein mit säkularen Mitteln zu deuten. Eine Theologie, die Ihnen, diesen Wissenschaften, bei der Entschlüsselung der über die Positivität des Faktischen hinausgehenden Aussagen und Andeutungen hilft, hätte allerdings mehr zu leisten, als ihren eigenen Nachwuchs in Bibelexegese, Katechetik, Homiletik oder Dogmatik auszubilden. Sie müsste in breitem Umfang theologische Forschung betreiben, eine Forschung, die den Horizont des Göttlichen zumindest so weit fasst, dass es Marcel Proust im Blühen eines Weißdornstrauchs, T.S. Eliot in einem aus dem Kontext gerissenen Bibelzitat oder Thomas Mann im welthistorischen Panorama von Josef und seine Brüder zu vergegenwärtigen vermöchte. Drittens. Die geschichtliche Dimension des Glaubens. Die Bildungs- und Wissenschaftspolitiker scheinen die umgekehrte Konsequenz zu favorisieren. Wenn die Kirchen leerer werden und die Kirchenaustritte sich mehren, werden immer weniger Pfarrer benötigt. Also kann man mit dem Sinken der Nachfrage nach Studienplätzen auch die Personalausstattung der theologischen Fakultäten absenken, bis hin zu der Konsequenz, dass sie eines Tages ganz verschwinden. Das könnte so weit gehen, dass es keine staatlich betriebene Theologieausbildung für die christlichen Kirchen mehr gibt, auch in der Sorge, andernfalls die Gleichbehandlung anderer Religionsgemeinschaften nicht garantieren zu können. Fragen der christlichen Religion könnten dann an die Religionswissenschaften delegiert werden, wo auch die Judaistik, die Koranwissenschaft und die Beschäftigung mit Buddhismus und Taoismus vielleicht in Verbindung mit Forschungsstellen für Naturreligion, Spiritismus, Transzendentalismus und Auratismus untergebracht sind. Vielleicht aber wird die christliche Theologie auch zu einem Teilgebiet der europäischen Ethnologie. Im einen wie im anderen Fall fiele die Ausbildung der theologischen Nachwuchskräfte in die Zuständigkeit der einzelnen Glaubensgemeinschaften. Man braucht keine Fantasie, meine Damen und Herren, um sich solche Konsequenzen auszumalen. Sie scheinen schon mitgedacht, wenn man die Wozu-Frage leichtfertig stellt, was ich den Veranstaltern natürlich überhaupt nicht unterstellen möchte, so als sei sie in einer bündigen die Theologie institutionell an eine dominierende Ansicht bindenden Antwort zu finden. Tatsächlich aber wird in der strategischen Ausrichtung der Wozu-Frage vieles übersehen. Das Geringste ist dabei das Offensichtliche, dass nämlich die kulturelle Marginalisierung der Kirchen lediglich, sage ich, eine westeuropäische Erscheinung ist, die nur bedingt für den Süden und Osten Europas und nur mit zahlreichen Abstrichen für die Vereinigten Staaten gilt. Für den großen Rest der Welt ist das Vordringen aller großer Glaubensgemeinschaften zu konstatieren, insbesondere das der christlichen Kirchen. insbesondere, wie ich mehrfach erfahre, in China. Wichtiger aber ist das historische Gewicht der theologischen Überlieferung. Alle Zivilisationen des alten Orients, Chinas, Indiens sowie der griechischen und römischen Antike haben theologische Formen des Wissens generiert, deren Einfluss zwar nicht so bestimmend war, wie gerne unterstellt wird, die aber dennoch von Bedeutung gewesen sind. Die Kultur und in ihr vornehmlich die Festtagskalender und die Kunst sind durch die Formen der Verehrung des Göttlichen geprägt. Die Politik hatte sich seit ihrem Beginn am Nil, Euphrat und Huang He in Persien, Anatolien und Phönizien und Palästina mit der Politik ins Benehmen zu setzen. Auch nach ihrer Autonomisierung in Athen und Rom hatte sie die religiösen Kulte zu beachten. Im christlichen Europa ist es dann sogar zu einer langfristigen Bindung der politischen Herrschaft an die Kirchen gekommen, freilich um den Preis, dass sich die Kirchen selbst zu politischen Instanzen aufwerfen mussten. Das hat dem Glauben schweren Schaden zugefügt. Erst mit der sogenannten Säkularisierung haben die europäischen Glaubensgemeinschaften die Chance, sich auf ihre von allen Herrschaftsansprüchen freie Botschaft zu konzentrieren. So könnte endlich das Göttliche wieder ins Zentrum des exemplarischen Daseins von Christen rücken. Umso abwegiger ist es, wenn der Säkularisierung die Schuld am Bedeutungsverlust des Glaubens gegeben wird, wie dies jüngst Charles Taylor mit größtem Materialaufgebot nahezulegen versucht, aber eben überhaupt nicht beweisen kann. Viertens, Gott als Garant der Einheit von Mensch und Welt. Ganz gleich, meine Damen und Herren, wodurch die Religionen wirksam waren, sie haben die Kulturen geprägt, haben die Lebensformen der Menschen getragen, das Vertrauen in die Technik gestärkt, der Kunst ihren Horizont gegeben und der Welt ihre innere Einheit verschafft. Das Göttliche ist in allen seinen Formen ein Begriff für die Bedeutsamkeit der Ereignisse und für die Erwartung, dass sie den Menschen etwas angehen. Im Göttlichen wird aus der Vielfalt der Erscheinungen eine Einheit, die viele, und zwar die Lebenden und die Toten, in ein und derselben Weise betrifft. Es stiftet einen für Erkennen und Handeln offenen Zusammenhang, der nicht nur von diesem oder jenem Ort, sondern immer auch von einer gedachten zentralen Stelle aus zugänglich und gegenwärtig ist. Gott, so könnte man sagen, ist die erste Instanz, die eine bis ins Innere des Menschen reichende Gemeinsamkeit mit allen anderen inmitten von allem anderen eröffnet. Sie schafft ein Ganzes, oder er, muss ich hier sagen, er, Gott, schafft ein Ganzes, mit zu dem jeder Zugang hat, es sei denn, es ist ihm aus irgendeinem Grund verwehrt, der selbst allgemeinen und öffentlichen, göttlichen Charakter hat. Gott, so könnte man sagen, ist der Einzige, der allen und allem einen Grund zu geben vermag. Damit ist er der Erste, der die Öffentlichkeit der Welt erzeugt, lange bevor sie in der anschaulich gegebenen, anschaulich hervortretenden Kunst, im Recht und in der politischen Urteilsbildung institutionell wirksam werden könnte. Später in Polis und Res Publica hat die Öffentlichkeit dann schon eine Form, die auch die dramatischen Künste, die Vergegenwärtigung der Geschichte und die Entfaltung der Wissenschaften zu tragen vermochte und damit Leistungen stimulierte, von denen es lange Zeit als selbstverständlich galt, dass sie nicht nur im Einklang mit dem Göttlichen stehen, sondern selber göttlich sind. Dieses Bewusstsein, so glaube ich jedenfalls, geht auch in der Moderne nicht verloren, wo das Göttliche oft nur im Schimmer, in der Andeutung oder in der Widerständigkeit, in Fülle, Rausch oder Traum, in der, wie ich gerade schon einmal gesagt habe, Plötzlichkeit oder Kontingenz erscheint. Oft auch nur in der ostentativen Abwesenheit, ohne die das Gegenwärtige nur trivial zu wirken scheint. Es genügt, einige Namen von Künstlern und Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts wie Kandinsky, Klee, Hopper oder Anselm Kiefer Schönberg, Messiaen oder Luigi Nono, Ezra Pound, Virginia Woolf, Kafka, Ben, Celan oder auch Durst Grünbein. Schließlich auch Einstein, Bohr, Heisenberg oder Wolfgang Pauli zu nennen. Dass auch Denker wie James, Dewey, Kassierer, Heidegger, Jaspers, Whitehead, Wittgenstein, man müsste sagen Wittgenstein, Wittgenstein, Benjamin, Ricoeur, Levinas, Derrida oder wie ich auch glaube, Quine dazu gehören, sollte nicht übersehen werden, vor allem von den Philosophen selber nicht. Mag der Ursprung der Schöpfung auch im absoluten Dunkel vor dem Urknall liegen, mag die Genese des Lebens, der immanenten Erfolgslogik, der Evolution überantwortet sein, die Entstehung der menschlichen Welt, also der Welt, die wir meinen, wenn sie uns etwas zu erkennen gibt und wenn uns darin eine Handlung gelingt und wenn wir uns selber darin erkennen, weil sie, diese Welt ist in einem höchst genauen Wortsinn die Schöpfung Gottes, weil sie ohne die Unterstellung seiner Gegenwart und seiner Wirksamkeit nicht der umfassende Raum hätte werden können, von dem wir bis heute annehmen, dass er unseren menschlichen Fähigkeiten entspricht. Eine außerordentlich kühne Annahme, aber wir leben ständig damit. Schon diese Annahme ist Grund genug für den Glauben an eine Macht, die alles geschaffen hat und eben darin ermöglicht, was Menschen für wirklich halten, was sie verstehen und so behandeln, dass sie sogar Verantwortung dafür übernehmen. Sehen wir das Göttliche als das, was der Wirklichkeit eine Bedeutung gibt und in der sich der Mensch selbst als bedeutsam erfährt, erweist sich Gott als Garant der intellektuellen, technischen und ethischen Korrespondenz von Mensch und Welt. Er ist die sich selbst tragende Einheit des Ganzen, das weder einfach Welt noch einfach Mensch sein kann, wohl aber beides mit der Notwendigkeit aufeinander bezieht, die wir benötigen, um uns selbst als Teil dieses Ganzen ernst nehmen zu können. Fünftens, das Missverständnis des Atheismus. Gesetzt, einer wäre wirklich in der Lage, die alle Bedeutung tragende Einheit von Welt und Mensch preiszugeben, verlöre er allen Sinn. Er würde zum Nihilisten strengster Provenienz, sodass ihm gar nichts, auch nur das Geringste, bedeuten könnte, einschließlich seiner selbst. Es ist offenkundig, dass sich ein solcher Nihilismus weder vertreten noch leben ließe. Denn von irgendetwas muss auch der akademische Nihilismus ausgehen, wenn er denn überhaupt etwas besagen soll. Damit aber, wenn er denn etwas annimmt, von dem er ausgeht, hat er sich selber aufgegeben. In gleicher Weise könnte man vom Atheismus sprechen. Der tritt zwar so auf, als sei er in seiner Negation wesentlich bescheidener, weil er nicht den Sinn überhaupt, sondern nur das Dasein Gottes bestreitet, doch indem er meint, Gott von der Welt separieren und dann seine abgetrennte Existenz bestreiten zu können, ohne in seinem Selbst- und Weltverständnis auf irgendetwas verzichten zu müssen, verfällt er in einen Irrtum, den man freundlich bewertet, nur als naiv bezeichnen kann. Entschuldbar ist das bei jenen, die sich Gott auch als Erwachsene nach der Art von Kindern denken, was dann auch ihren Eifer erklärt, mit dem sie alles Göttliche bekämpfen. Vor dem Hintergrund der Enttäuschung, dass sie nicht mehr auf den freundlichen Übervater setzen können, der Festgaben bringt und fromme Wünsche erfüllt, lässt sich nachvollziehen, warum sie Gott in Gänze loswerden wollen. Deshalb sollen die kindlichen Legenden auch in ihrem begrifflichen Gehalt ins Reich der Fabeln verwiesen werden. Dagegen ist nichts zu sagen, solange nicht schon die Kinder selbst die Adressaten der bemühten Aufklärung sind. Unabhängig von dem Bedauern, dass der Atheismus nachhaltig an alten Vorstellungen hängt, Vorstellungen, die er längst selbst überwunden haben müsste, habe ich Respekt vor dem ihn tragenden Verlangen nach Konsequenz. Wenn es so viele Gelegenheiten gibt, meine Damen und Herren, bei denen wir Gott nicht antreffen, Wenn wir ihm nicht wirklich zugestehen können, dass er Wunder tut oder Wunder tun nötig hat, wenn es so unendlich schwer zu sein scheint, auch nur zu sagen, wer oder was Gott ist, dann ist es, so meine ich, ein durchaus achtbarer Entschluss zu sagen, dass Gott gar nicht existiert. Und wenn dies mit der Entschlossenheit verbunden ist, die Leerstelle Gottes nunmehr umso entschiedener mit der Vernunft des Menschen auszufüllen, hat der offensive Gottesleugner allen Respekt verdient. Dies insbesondere dann, wenn Mut dazu gehört, in einem autoritativen Glaubensklima vom Konsens der Mehrheit oder von den machthabenden Institutionen abzuweichen. Außerdem muss niemand befürchten, dass man ohne den Glauben an Gott keine Ethik begründen oder keine moralischen Gebote befolgen kann. Auch die politische Freiheit, das Recht und die demokratische Grundordnung sind nicht bedroht, wenn die Menschen in Distanz oder im erklärten Widerstand zum Glauben leben. Böckenfördes Rede davon, dass die Demokratie nicht in der Lage sei, ihre eigenen Bedingungen zu garantieren, hat noch nicht einmal die historische Überlieferung auf ihrer Seite. Zwar ist nicht zu leugnen, dass die neuzeitliche Demokratie sich in der weitgehend christlich geprägten nördlichen Hemisphäre des Westens entwickelt hat, aber eine sachliche Verstärkung demokratischer Impulse gibt es nur in der kurzen, frühen Zeit der Reformation und das in nennenswertem Umfang später nur in England, der Schweiz und in Nordamerika. Die politische Durchsetzung liberal-republikanischer Vorstellungen ist dann aber genauso gut mit wie gegen die protestantischen Kirchen erstritten worden. Das gilt insbesondere, wie Sie wissen, für Deutschland. Und rechnen wir hinzu, dass der römische Katholizismus alle politischen Ideen, die zum demokratischen Rechtsstaat beigetragen haben, erst anerkannte, als sie bereits zur Verfassungswirklichkeit geworden waren, ist es abwegig anzunehmen, der institutionalisierte Glaube trage wesentlich zum Erhalt demokratischer Ordnungen bei. Falsch ist auch die Auffassung, der demokratische Staat könne nicht zur Erhaltung selbst nicht zur Erhaltung der basalen Bedingungen tun und wenn er es dennoch tue, werde er notwendig totalitär. Auch das ist eine Interpretation des Satzes von Böckenförde. Richtig ist vielmehr, dass die Demokratie einiges zur Erziehung, zur Mündigkeit ihrer Bürger beitragen kann, dass sie Freiheitsimpulse fördern, Zivilcourage ermutigen, Toleranz einüben und auch Ethikunterricht erteilen kann. Wie wir wissen, kann sie sogar Religion als Schulfach anbieten. Nur das Letztere wäre gefährdet, wenn der Atheismus zur Mehrheitsmeinung würde. Ob das der Verbreitung eines echten Glaubens schaden würde, muss allerdings bezweifelt werden. Das Problem des Atheismus liegt somit nicht in den Folgen, die ihr in einer Gesellschaft mit garantierter Religionsfreiheit haben könnte. Das Bedenkliche liegt allein in der Naivität, mit der er den Gott begreift. Nur von einem Gott, der nach Art einer real existierenden Person oder nach Analogie eines Gegenstandes gedacht wird, lässt sich dartun, dass es ihn nicht gibt. Dann, da man sagen kann, dass ein solches Verständnis bereits durch den Begriff eines allem überlegenen Gottes ausgeschlossen ist, muss man die These des Atheismus als eine theologische Trivialität fassen, die den Sinn des Gottesbegriffs gar nicht berührt. Gleichwohl ist der Atheismus so wirksam, dass er Zweifel an der wissenschaftlichen Legitimation der Theologie in Umlauf bringen kann. Letztlich steht er hinter der Frage, wozu Theologie? Deshalb schätze ich diese Frage auch insbesondere nicht. Sie setzt sich über das Niveau ihres Gegenstandes hinweg, das sie zu achten hätte, wenn sie tatsächlich Interesse an ihm hätte. Und so stellt sich der Fragende dümmer, als er sein darf, um eine Antwort zu verstehen. Doch da wir die Zumutung inadäquater Evaluationen längst gewöhnt sind und auch wissen, zu welchen Fehlschlüssen eine Verweigerung Anlass gibt, sagen wir, was zu sagen ist. Das geschieht in meinem Fall ausschließlich aus der Sicht der Philosophie, in der bekanntlich erstmals von Theologie die Rede gewesen ist und die sich heute, Sie haben vorhin daran erinnert, in bedauernswerter Weise selbst amputiert, wenn sie die rationale Theologie aus dem Kanon ihrer Disziplinen heraustrennt. So komme ich zum sechsten Punkt. Ich sage noch einmal, es sind 10. Sie sehen also, ich bewege mich durchaus auf das Ende meiner Überlegungen zu. Ungenügen an der negativen Theologie. Es gehört zum angemessenen Verständnis Gottes, dass alles, was man mit menschlichen Begriffen über ihn sagen kann, prinzipiell unangemessen ist. Das darin liegende Dilemma wurde schon in der Antike diskutiert. Cicero beruft sich mehrfach auf die sokratische Ansicht des Xenophon, die Gestalt des wahren Gottes dürfe niemals in Erscheinung treten, weil sie dann den unzureichenden Anschauungen und Begriffen der Menschen ausgesetzt ist. Die spätmittelalterlichen Denker, vornehmlich Duns Scotus und Nikolaus von Cus, haben daraus die Konzeption einer negativen Theologie gemacht, die Gott nur durch das umschreibt, was ihm nicht zugedacht werden kann. Das kann zu einer eindringenden gedanklichen Übung führen, die für das Verständnis Gottes erheblich ist. Dann lässt sich sagen, dass es nicht zum Begriff Gottes passt, wenn er mit einem Teil der Welt gleichgesetzt wird. Man wird ihn in seiner Macht und Überlegenheit auch nicht einfach als Teil der Welt verstehen können. Denn in beiden Fällen wäre Gott die Größe, die durchdringende Kraft sowie die alle Grenzen sprengende Erhabenheit genommen, die er braucht, um als prinzipiell überlegen gelten zu können. Also muss Gott als das ganz andere gedacht werden können, dass ihm die Einzigartigkeit zukommen können soll, die wir mit seiner Stellung zu uns und zur Welt verbinden. Wollen wir der unvergleichlichen Position Gottes gerecht werden, müssen wir es uns auch verbieten, ihn mit der Welt gleichzusetzen. Auch das ist eine Kautele, die bereits in der Antike formuliert worden ist. Wo dies dennoch geschieht, wird Gott auf die Größe und die Dimension dessen beschränkt, worüber er disponieren können soll. Wenn er aber weder als Teil der Welt noch als deren Inbegriff gedacht werden kann, muss es als verfehlt gelten, ihm das Attribut zuzuerkennen, das eben diese Weltlichkeit des Daseins zum Ausdruck bringt. Es ist undenkbar, aus dieser theologischen Perspektive undenkbar, Gott die Existenz in dem Sinne zuzuschreiben, wie wir das von Dingen und Ereignissen tun. Kants berühmte Widerlegung der Gottesbeweise, die auf die Existenz Gottes als einer ersten Ursache, einer selbst real existierenden Bedingung aller Realität oder eines alles herstellenden und alles lenkenden Werkmeisters zielen, gehört also bereits zum überlieferten Theoriebestand der philosophischen und vielleicht auch der theologischen, kirchlichen, klerikalen Theologie. Diese Einsicht hat Folgen für die totalisierenden Allaussagen, in denen Gott die Allmacht, die Allgegenwart, die Allgüte oder die Allwissenheit zugeschrieben wird. Denn für sich genommen benennen diese Attribute nichts, was es tatsächlich geben kann. Jede der aufgeführten Fähigkeiten ist daran gebunden, sich an etwas Begrenztem zu erweisen. So zeigt sich eine Macht immer nur als Macht inmitten von Mächten. Sie tritt im Widerstand oder in der Überwindung einer Gegenmacht hervor. Als Allmacht überschreitet sie nicht nur alle Vorstellungen, sondern sie büßte auch die Fähigkeit ein, überhaupt als Macht apostrophiert zu werden. Entsprechendes gilt für die anderen Totalitätsattribute. Allgegenwart setzt den Fluss der Zeit und die Vielfalt der Orte voraus. Sie hat Sinn nur unter den Bedingungen einer Beschränkung, wie sie für Menschen gilt. Deshalb kann darin keine Eigenschaft Gottes liegen. Allgüte müsste einen Mangel aufheben, aus dem die Geschöpfe leben, und zwar nicht nur hier und dort, sondern prinzipiell. Es ist der in der Organisation des Lebens erzeugte Mangel, der das Leben möglich macht. Wird er beseitigt, haben die Lebewesen weder Antrieb noch Stoffwechsel noch Empfindung von Gefühl und Geist, gar nicht erst zu reden. Auch einem Gott wären mit dem Attribut der Allgegenwärtigkeit sämtliche Qualitäten genommen. Allwissenheit schließlich führt zu einem schlichten Selbstwiderspruch. Denn der Sinn des Wissens liegt nicht nur in der Kompensation von Mängeln, sondern auch darin, dass es das Wissen fehlgehen kann. Folglich muss Wissen für Korrekturen offen sein und im Werden der Welt erweitert werden können. Wissen impliziert einen Fortschritt, den man Gott schwerlich unterwerfen kann. So erweisen sich die Gott über alles erhebenden Aussagen nicht als positive Kennzeichen seiner Stellung, sondern ebenfalls als Grenzaussagen der menschlichen Existenz. Gott hat im Überfluss, woran der Mensch Mangel leidet. Wollen wir ihn von dieser epistemischen Bedingung lösen und ihn unabhängig von dieser defizitären Lage denken, gelangen wir noch nicht einmal zu einem in sich konsistenten Begriff. Damit wäre die Position der negativen Theologie gestärkt. Siebtens, ein Gott mit Bezug auf die menschliche Existenz. Aus dem Dilemma der sich selbst widerstreitenden Allaussagen hat der junge Kant einen Ausweg gesucht, indem er zwar alle überlieferten, von mir gerade kurz behandelten Totalitätsattribute verworfen, aber ein neues Attribut aufgeboten hat, dessen Schwierigkeiten der anderen entkommen soll. Nach Kant ist es die Allgenugsamkeit, die Gott von äußeren Bedingungen abzukoppeln vermag und die ihm seine jedes weltliche Maß sprengende Größe aus dem vollkommenen Selbstbezug zugesteht. Demnach ist Gott das Wesen, das sich in grundsätzlich allem selbst genügt. Kants Vorschlag hat Schule gemacht, auch wenn nicht unter dem inzwischen leider fast vergessenen schönen Wort der Allgenugsamkeit. Unter dem Einfluss seiner späteren Schriften tritt der Terminus des Absoluten an die Stelle der Allgenugsamkeit und wird zum Zentralbegriff der spekulativen Gotteserkenntnis, namentlich bei Fichte, Schelling und Hegel. In ihnen scheint die negative Theologie überwunden, weil Gott als das absolute Inbegriff der denkbar größten Fülle des unüberbietbar großen Reichtums äußerer und innerer Beziehungen ist. Das Problem ist hier, dass nicht leicht nachvollzogen werden kann, was dieser in vollendeter Selbstbezüglichkeit alles in eins fassende Begriff Gottes dem Menschen bedeutet. Reicht es dem Einzelnen aus, dass er dazugehört? Hat er besonderen Anteil am Göttlichen, weil er dem Begriff des Absoluten nicht nur widerspruchsfrei denken, sondern überdies annehmen kann, er könne seine eigene Geistigkeit nach dem Modell des Absoluten fassen? Ich gestehe, dass mir die philosophische Konzeption Gottes als das unüberbietbar Absolute selbst unüberbietbar erscheint. In der Fassung, die Hegel dem Begriff gegeben hat, hat es die besten philosophischen Argumente für sich. Doch es wäre leichter, Hegels Gottesbegriff zu verstehen, wenn Hegel leichter zu verstehen wäre. Es sind die bis heute nicht bewältigten Probleme im Nachvollzug der Systemkonzeption Hegels, die uns an der Aussage hindern, eine philosophische Theologie könne im erweiternden, vertiefenden und erläuternden Nachvollzug seiner monumentalen Religionsphilosophie erfolgen. Was ich gerne tun würde, um das noch einmal zu sagen. Könnte man es tun, ließe sich die Frage nach dem Wozu der Theologie mit einer präzisen Antwort versehen, weil eine solche Theologie uns darüber aufklärt, dass alles Denken in sie einmündet und ohne sie unabgeschlossen bleibt. Ohne sie wären wir nicht in der Lage, die ihr am nächsten stehenden Leistungen des menschlichen Geistes, nämlich die der Kunst und die der philosophischen Welterkenntnis, in ihrer Eigenart zu bestimmen. Gleichwohl, meine Damen und Herren, kann man es bei Hegels Vorschlag nicht belassen. Der Begriff des Absoluten als Inbegriff Gottes kann bestenfalls das spekulative Denken befriedigen. Dem Glauben, dem man nicht von der philosophischen Bildung, geschweige denn von der Kenntnis eines Systems abhängig machen kann, wird er sich nicht erschließen, auch wenn die Selbstzeugnisse der Mystik eine emotionale Annäherung an das Absolute zu belegen scheinen. Was dem Absoluten fehlt, wenn ich das so sagen darf, wird nicht an dem leider fast vergessenen Begriff, wird an dem leider fast vergessenen Begriff der Allgenugsamkeit offenkundig, nämlich ein Bezug auf die nicht bloß denkende, sondern zugleich auch empfindende, fühlende und bedürftige Natur des Menschen. Das Ungenügen am Dasein, die Unsicherheit, die Furcht und die Hoffnung sind wesentliche Triebkräfte des Glaubens. Wenn Gott wahrhaft glaubwürdig sein soll, dann muss er als die Größe begriffen werden können, an die sich die Menschen mit ihren Sorgen wenden, eine Kraft, die Trost spenden und Ermutigung geben kann. In der Genugsamkeit ist davon zumindest etwas aufbewahrt. Denn Gott wird als ein Ganzes gedacht, das Bedürfnisse, selbst Bedürfnisse und Erwartungen hat, die in ihm Erfüllung finden. Hier ist ein Moment, dass die Unruhe des Menschen und sein Verlangen nach Befriedigung und Frieden, Sicherheit und Erlösung reflektiert. Auf die Frage, warum der sich selbst genügende Gott sich der Nöte der Menschen annehmen sollte, kann man die Antwort geben, eben dass wir Gottes Kinder, also selbst Teile des alles umfassenden und eben selbst auch bedürftigen Gottes sind. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch aber lässt sich um einiges stärker machen, wenn wir uns auf ein Element der menschlichen Selbst- und Welterfahrung beziehen, in welchem das Dasein in seiner Befindlichkeit und in seinem Verlauf niemals bloß begrifflich gegenwärtig ist. Das Element umfängt uns ganz und scheint uns mit den in ihm präsenten Zuständen unmittelbar zu verbinden. Es scheint nicht nur in und um uns zu sein, sondern den Gegenständen und Ereignissen der Welt selbst zuzugehören. Gleichwohl ist es nicht mehr als ein Medium, wenn auch das Medium schlechthin, in welchem sich uns alles vermittelt. Über dieses mediale Element, ich nenne das jetzt erst einmal so rhetorisch und geheimnisvoll, Sie werden gleich sehen, um was für eine einfache Möglichkeit unseres Daseins es sich handelt. Über dieses mediale Element, so meine ich, gelangen wir zu einer Erfahrung Gottes, die uns nicht nur unserer Grenzen inne werden lässt, sondern uns die Beziehung zu ihm sowohl emotional als auch intellektuell und somit positiv erfahren lässt. Dieses Erleben Gottes legt den Grund zu einer nicht mehr bloß negativen Theologie, deren Umriss ich abschließend zu skizzieren suche. Achtens, Sinn als absolutes Medium des Erlebens. Das uns ganz umfangende, allen Eindruck und Ausdruck tragende und allem überhaupt erst wertgebende mediale Element ist der Sinn. In ihm erfahren wir uns selbst und alles, was Bedeutung für uns hat. Das gilt auch für das Göttliche, das für uns einen Sinn haben können muss. Dazu muss es unseren Sinnen gegenwärtig sein, muss unser Gefühl ansprechen und darüber hinaus einen sich nicht widersprechenden Sinn haben, den wir verstehen und auf den wir uns richten können. Die Vieldeutigkeit des Begriffs des Sinns ist erheblich und man braucht nur wenige Varianten des Sinns von Sinn herauszugreifen, um deutlich zu machen, dass dieser Sinn ein menschliches Vermögen bezeichnet, welches nicht auf die manchmal abschätzig bewerteten Leistungen des vernünftigen Sinnverstehens beschränkt ist. Auf die auch theologisch bedeutsame Möglichkeit, dass der Sinn in seinen elementaren Funktionen uns nicht nur untereinander, sogar auch mit anderen Lebewesen verbindet, kann ich in diesem Zusammenhang nicht näher eingehen. Sinn, meine Damen und Herren, und ich greife nur einige wenige Punkte heraus, ist erstens das Medium, in dem zumindest der menschliche Organismus den physiologischen Austausch mit seiner Umgebung in einheitliche Eindrücke umsetzt. Die Übersetzung einer Berührung in einen Reiz ist eine Transformation in einen Sinn, der ermöglicht, dass ein singulärer Vorgang, vielleicht nur ein winziger Stich mit einer Nadel, einen den ganzen Körper alarmierenden Schmerz verursacht. So ist der Sinn Mittler zwischen physiologischer Organisation und psychischer Disposition. Gehen wir in einer hier nicht ausgeführten Reflexion auf den Sinn als begriffener Zweck so weit, den Organismus selbst schon als sinnbasiert zu verstehen, stiftet der Sinn bereits den Übergang von der physischen Konstitution zur physiologischen Organisation. Sinn ist zweitens das, was der zentralnervöse Organismus aus dem empfundenen Sinn, also dem Reiz, an Bedeutung für das umweltbezogene Verhalten macht. Der Sinn koordiniert die Reaktion, die beispielsweise stechende Gegenstände meidet. Hier liegt der Sinn im Vollzug oder in der Unterlassung einer Bewegung, die als einheitlich und insofern als sinnvoll erlebt werden kann. In der koordinierenden Verhaltenslenkung vom Vollzug oder Hemmung kann ein Sinn für jene liegen, die davon betroffen sind. Das ist eine dritte Variante von Sinn. Schon auf der elementaren Ebene der Bewegung kann etwas als gewöhnlich oder ungewohnt, als bedrohlich oder vertraut erfahren werden. Es hat somit einen Sinn für die Artgenossen, also die aus der Spezies, aus derselben Spezies kommen, wie unter Umständen auch für diejenigen, die durch sinnkoordiniertes Verhalten gefährdet oder beschützt werden können. Auf dieser Ebene ist der Sinn bereits symbolisch vermittelt. Er ist der Reiz, der aus Andeutungen und Zeichen gewonnen wird, um selbst das Ganze zu sein, das Reaktionen steuert. Wird der aktiv oder reaktiv erfahrene Sinn in Erlebnisqualitäten übersetzt, in denen es um ganzheitliche Verhaltensdispositionen geht, haben wir die Ebene affektiver Steuerung durch Einsatz einer psychischen Gesamtcharakteristik des handelnden Wesens erreicht. Sinn ist dann viertens das, was einer in der Typik seiner vorherrschenden Eigenschaften zum Einsatz bringt. Jemand ist zornig oder verzagt, impulsiv oder von nachhaltiger Energie. Der Sinn steuert Eindruck und Ausdruck eines Individuums und bindet sein mit bestimmten Auslösern verknüpftes Erleben und Verhalten. Die fünfte Dimension des Sinns liegt in der erlebten Einheit des Gefühls. Im Gefühl teilt sich das Individuum seinesgleichen in den in ihm vorherrschenden Stimmungen mit. Es zeigt Motive, die das aus ihnen getragene Verhalten erwartbar machen. Darin liegt die soziale Rationalität des Fühlens mit dem Doppelaspekt aus Selbstwahrnehmung und möglicher Mitteilung. Es ermöglicht zugleich die Typisierung elementarer Formen von Liebe, Mitleid oder Hass, Freude, Furcht oder Ekel. Doch so stereotyp die Verhaltensformen aus dem Gefühl auch sein mögen, sie eröffnen die Chance zur Individualisierung in einer erlebten Verbindung von innen und außen. Die Präsenz der individuellen Stimmung erlaubt eine situative Differenzierung, in der sich Stile und Persönlichkeiten bilden. Damit eröffnen Gefühle auch die Möglichkeit, auf spezifische Weise in Distanz zu sich und seinesgleichen zu gehen. Im Gefühl, das längst nicht so blind und zufällig ist, wie man gerne glaubt, kommt die Selektivität des Individuums in einer bereits hochkultivierten Umgebung zum Tragen. Der sechste Sinn von Sinnen liegt in der Bedeutung, die etwas der Sache nach für ein verständiges Wesen hat. Dabei tritt uns der begrifflich erfasste Sinn als die Bedeutung des begriffenen Gegenstandes entgegen. Ich verbinde mit dem, worauf ich jetzt hier derzeit meine Hände stütze, als etwa das Pult Und der begriffliche Sinn dessen, was ich so erlebe, ist nicht einfach nur der Eindruck, den ich hier von diesen, das können Sie hier nicht sehen, samtartiger Bedeckung habe, sondern es ist einfach der Sinn von Pult. Es ist diese Bedeutung, die dieser Gegenstand hat. Sie nehmen auch den Wortschwall aus meinem Munde nicht nur subjektiv, als in dem Vortrag war, sondern Sie erfassen das Geschehen, wie ich jedenfalls hoffe, ganz richtig, als einen Vortrag. Es ist ein Vortrag im Rahmen der Reihe, wozu Theologie ganz gleich, ob es ein guter oder ein schlechter ist. Im Sinn als gegenständlicher Bedeutung kommt es zur Transposition einer empfundenen und erlebten Befindlichkeit in die Auffassung eines objektiven Sachverhalts, der in eine Verhaltenslage eingebunden ist, die Dispositionen zu Reaktionen in einem gegebenen Kräftefeld enthält, zu dem der begriffene Sachverhalt in Beziehung steht. Der Sinn ist nicht nur, und das ist mir wichtig, in mir, er steuert auch nicht nur die immer schon auf andere und anderes bezogene Situation, sondern er kann als der Sinn von dem erfasst werden, was da vor sich geht. Auf dieser sechsten Ebene der gegenständlichen Bedeutung ist der Sinn zunächst das, was wahrgenommen wird, geht aber unmerklich über das, in das über, was mitgeteilt werden kann und damit in seinem begrifflichen Status bewusst werden kann. Wahrnehmung also ist das wesentliche Moment der gegenständlichen Erfassung von Sinn. Dabei wird er durch die kommunikative Leistung des Verstandes unterstützt. Er sichert die Bedingung des Sinns an das durch ihn in einem Sinnzusammenhang konkret Bestimmte eines Wissens. Der siebte Sinn, wenn ich das abkürzend so sagen darf, liegt in dem, was sich vernünftig verstehen, was sich einsehen, als Ganzes erschließen und bewusst als dieses Ganze an- oder hinnehmen lässt. Es ist der Sinn, der eine Ordnung wiedergibt, in der ich die Welt und mich selbst derart verstehe, dass ich mich in ihr in versicherbarem Einvernehmen mit meinesgleichen bewegen kann. Dieser Sinn ist der Richtungs- und Orientierungssinn. Er zeigt uns etwas an, was für die Beziehung zwischen mir, meinesgleichen und der Welt von handlungsleitender Bedeutung ist. Diese siebte Stufe des Sinns, und ich führe keine weiteren mehr auf, setzt die anderen voraus. Die Vernunft des orientierenden Sinns beruht auf der basalen psychophysischen Leistung von Sinn und Sinnlichkeit. Erst dieser Sinn ist gemeint, wenn von Zwecken und Zielen, Erwartungen und Hoffnungen oder auch vom Sinn des Daseins, vom Sinn des Lebens oder vom Sinn von Sein die Rede ist. Und dieser Sinn, meine Damen und Herren, ist gemeint, wenn ich von Gott als dem Sinnhorizont unseres Lebens spreche. Aber es muss uns bewusst sein, dass dieser Sinn nur die Spitze einer Sinnpyramide ist, die tief in den unablässig Sinn hervorbringenden und Sinn verarbeitenden Prozessen des Lebens gründet. Neuntens, das Göttliche, wie schon angekündigt, als Sinnhorizont des Lebens. Das hier nur dürftig skizzierte, wenn ich Sie richtig im Blick habe, ein bisschen zu lang mit den sieben Punkten, skizzierte Bedeutungsspektrum von Sinn ist der Ausgangspunkt, von dem aus man auf positive Weise demonstrieren kann, was Gott uns bedeutet. Was immer wir mit Bewusstsein tun, verfolgt einen Sinn, der unserem Handeln allererst seinen Charakter und seine mehr oder weniger bestimmte Bedeutung verleiht. Der Sinn ist Ausdruck der Einbindung unseres Tuns in einen Zusammenhang, der uns ebenfalls nur im Medium eines Sinns gegenwärtig sein kann. Im Sinn fügt sich ein Teil in ein Ganzes, ohne sich darin aufzulösen. Selbst die gut zu belegende These, alles, was für uns Bedeutung hat, ist nur im Sinn und dies auch nur als Sinn gegenwärtig, löst die bestimmte und bestimmende Funktion des Sinns nicht auf. Er ist es, der in allen seinen Bedeutungsvarianten etwas Bedeutsames individualisiert und gleichzeitig universalisiert. Wenn ich sage, das hier ist mein Beitrag zur Beantwortung der Frage, wozu Theologie? Habe ich im durch und durch individuellen Vorkommnis meines gesprochenen Satzes oder aber auch meines Vortrages den durch und durch individuellen Bezug auf mich als Sprecher kenntlich gemacht, der darauf vertraut, dass dieser Bezug bei jedem meiner Hörer ein durch und durch individuelles Erleben mit jeweils eigenem Verstehen erzeugt. Aber indem dies bei mir und, wie ich hoffe, bei jedem von Ihnen geschieht, sind wir alle ursprünglich im verständlichen Sinn meines Satzes verbunden. Und wir sind dies nur insofern, als wir davon ausgehen, dass der Satz auch jedem anderen Menschen verständlich wäre, gesetzt, ich kann mich überhaupt verständlich machen. Dieser Vorgang vollzieht sich im individuellen Sinnverstehen eines jeden, aber nur sofern der Sinn eine universelle Reichweite hat. So sind Individualität und Universalität, selbstbewusster Teil und bewusst ausgesprochenes oder angesprochenes Ganzes ineinander verschränkt. Das mag genügen, um die sich in einem jeden Akt des Verstehens vollziehende Differenzierung und Generalisierung des Sinns kenntlich zu machen. In ihm ist jeder nur insofern bei sich, als er bei allen anderen ist. Und je stärker er sich auf das Allgemeine der anderen und der Welt bezieht, umso schärfer tritt der eigene Sinn und mit ihm die eigene Bedeutung hervor. Nun brauche ich nur noch, sage ich rhetorisch, nur noch zu ergänzen, dass der gemeinte Sinn nicht immer in der Helle des begrifflichen Wissens vor uns steht. Im Gegenteil. Selbst in der Wertschätzung des Wissens gehen wir von Erwartungen aus, die selbst nicht durch Wissen gedeckt sind. Wir nehmen an, dass Wissen wirklich verständlich ist, dass es die Sache trifft und dass es uns in unserem Selbst- und Weltverständnis Vorteile bringt. Wir sind überzeugt, dass es gut für unsere Kinder ist, wenn sie etwas lernen. Halten die Schüler an, sich um Wissen zu bemühen, kritisieren die Politiker, weil sie Wissen und Bildung verwechseln, sorgen uns um die Stabilität unserer Wirtschaft, fürchten die Auswirkungen der Bankenkrise, ängstigen uns um den Frieden in der Welt und meinen am Ende, dass der geordnete Fortgang des Weltgeschehens besser ist als ein plötzliches Ende. Warum? Warum? Ich verkürze, meine Damen und Herren, weil wir es glauben. Wir sind überzeugt von diesem und jenem, gehen von vielem aus, nehmen anderes an und setzen auf das Gelingen, vornehmlich von dem, was in guter Absicht geschieht. Warum? Weil wir ein Vertrauen in unsere Kräfte haben, weil wir meinen, dass es gut ist, Gutes zu tun, weil wir nicht von der Überzeugung lassen können, dass die Einsicht in etwas wirklich etwas trifft, was für uns selbst günstig ist und weil wir hoffen, dass alles einen guten Ausgang nimmt. Letztlich setzen wir auf eine mögliche Übereinstimmung zwischen Ich und Welt und wir tun dies insbesondere dann, wenn wir gar nicht daran denken. Jeder, der handelt, jeder, der spricht, der Pläne macht oder die Pläne anderer vereitelt, jeder, der die Kunst genießt, erst recht jeder, der sie schafft, jeder, der schenkt oder liebt und hofft, tut alles dies im Vertrauen auf einen tragenden Sinn, indem er sich individuell ins universelle Ganze fügt. Die allgemeine Form, in der sich die Sinnerwartung äußert, lässt sich als Sinnhorizont bezeichnen. Ein Ausdruck, den wir der neuzeitlichen Hermeneutik verdanken. Der Sinnhorizont steckt den Rahmen ab, in dem wir überhaupt etwas bedeutsam finden können. Er ist das Äußerste, in dem selbst das Fremde seinen Ort finden muss, in dem aber auch das Vertraute seinen Platz haben soll. Der Sinnhorizont ist die Bedingung für das Verstehen überhaupt. Wir müssen ihn annehmen, wenn wir überhaupt etwas begreifen können wollen. Auf ihn lässt sich unter keinen Umständen des menschlichen Lebens verzichten. Es sei denn, man gibt sich selber auf. Ohne ihn verliert alles Reden, Handeln und Verlangen, alles Wünschen seinen Sinn. Und schließlich, niemand kann bestreiten, dass es diesen Horizont des Denk- und Wünschbaren in dem das Gedachte einen auf ihn selbst bezogenen Sinne hält, tatsächlich gibt. Das kann niemand bezweifeln. Nur dürfte auch jedem offenkundig sein, wie unsinnig es wäre, trotz dieser unbestreitbaren Leistung, trotz dieser Wirksamkeit, die Existenz dieses Horizonts beweisen zu wollen oder sie so zu verstehen wie die Existenz dieses Pultes oder der Stühle in diesem Raum. Wir haben den Horizont und wir haben ihn nötig, solange uns unser Dasein etwas bedeutet. Zehntens und letztens, Gott als innere Form. Suche ich nach einem Begriff für den unverzichtbaren Sinnhorizont meines Erlebens, der zugleich der Sinnhorizont des im äußersten Fall vorstellbaren Ganzen ist, dann weiß ich keinen besseren Begriff zu nennen als den des Göttlichen. Was immer Gott sein und bedeuten mag, für mich ist er mindestens dieser Horizont, in dem sich alles findet, was überhaupt für mich gegeben sein mag. In ihm sind alle möglichen Sinndimensionen des Daseins vereinigt, ob wir vom Sinn der Geschichte, vom Sinn der Kultur, des Lebens, der Moral oder vom Sinn von Wahrheit sprechen. Stets bewegt sich das, worum es geht und gehen kann, in den tradierten Bahnen des uns von Anfang an vertrauten Begriffes von Gott. Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, einen anderen Term zu wählen. Die Frage ist freilich, ob der Begriff auch die systematischen Lasten tragen kann, die ihm etwa, das soll nur ein Beispiel sein, mit den Leistungen des Sinns aufgebürdet werden. Um das aber zu prüfen, meine Damen und Herren, brauchen wir die Theologie. Das ist eine Rede von Gott und dem Göttlichen, die uns in Stand setzt, zu prüfen, zu klären, was das Ganze, in dem wir uns und unsere Welt begreifen, eigentlich ist, wenn ich das so sagen darf, und vor allem, was es uns bedeutet. Dabei wäre es sträflich, die älteren Reden von Gott zu überhören. Sie müssen uns mindestens so viel wert sein wie der Kopf der Nofriti, die jetzt im Allerheiligsten der Museumsinsel im verdunkelten Raum, aber sonnengleich durch Punktstrahler erleuchtet unter einer Glaskuppel steht und tagtäglich von Tausenden von Besuchern andächtig, leise, flüsternd umstanden wird, so als sei sie das Geheimnis, das hinter aller Bedeutung steht. Die Kunst erfährt für uns in der Gegenwart eine Aufmerksamkeit, die wir eigentlich historisch nur aus der Offenheit und Aufmerksamkeit für das Göttliche kennen. Und wir sehen daran, dass es auch die Ehrfurcht der Menschen vor einem solchen gottgleichen Wert gibt. Also, so meine ich jedenfalls, sollte es auch der Wissenschaft ermöglicht werden, dem Göttlichen ein menschliches Wort zu verleihen. Dabei leistet sie viel, wenn sie ältere und älteste Sinnschichten der Verkündigung Gottes freilegt und sie im Bewusstsein der Tradition zu deuten versucht. Das aber kann nur ein Teil ihrer Aufgabe sein. Die Theologie hätte ihren geschichtlichen Auftrag hinter sich, wenn sie sich auf die überlieferten Reden von Gott beschränkte. Sie hat, wenn sie nicht ausdrücklich die toten Reden eines toten Gottes rekonstruieren will, von seiner Gegenwart im Dasein der Menschen zu sprechen. Und diese Aufgabe stellt sich immer wieder neu. Dafür wollte ich mit dem Hinweis auf die Sinndimension des menschlichen Daseins ein Beispiel geben. Dass damit allenfalls der Anfang gemacht ist, sollte der Titel meines Vortrags signalisieren. Wenn es gelingt, uns das Göttliche als den leitenden Sinn unseres ernsthaften Handelns begreiflich zu machen, dann entlastet uns bereits die Logik unserer Einsicht davon, ihn weiterhin in etwas Äußerem zu suchen. Damit können wir Gott auch von allen Substanz- und Instanzhypotheken befreien, denn wir erfahren bereits an und in uns selbst, dass er innerlich wirksam ist und dennoch das Äußerste umfasst. So, wie wir das zumindest exemplarisch am Sinn studieren können. So verstanden könnte Gott als die innere Form des Daseins begriffen werden, als ein Prinzip, das alles von innen her steuert und dennoch, wie der Sinn, äußerlich wirksam ist. Er ist wie der Sinn eine das Ganze erzeugende Kraft, an der wir teilhaben, in der wir uns erkennen, die uns befreit, uns aber auch eine ernsthafte Richtung gibt und in der wir uns schließlich als die, die wir sind, auch aufgehoben fühlen können. Dann können wir am Ende vielleicht auch verstehen, warum Platon das Göttliche als dasjenige bezeichnet hat, das der Seele am nächsten steht. Beides, Seele wie Gott, sind die innere Form, die das Ganze für uns selber hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Professor Dr. Volker Gerhardt aus Berlin mit seinem Vortrag »Das Göttliche als innere Form«. In der kommenden Woche ist Professor Dr. Joachim Ringleben zu Gast in der Ringvorlesung. Er spricht über das Thema Religion aus Bildung, Bildung durch Religion.